Möglichst vielen Menschen nützen, möglichst wenig Menschen schaden. Das ist das Motto von Sabine Askodom. Sie ist eine der erfolgreichsten Trainerinnen Deutschlands. Sie spricht vor Tausenden von Menschen, coacht einzelne Personen, aber auch Großunternehmen, Mittelständler oder kleine Handwerksbetriebe und schreibt sehr erfolgreich Bücher. Für ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement bekam sie zahlreiche Preise. Frau Askodom, wahrscheinlich hat Corona Ihr Leben und Ihre Arbeit in den letzten Wochen auch ganz schön durcheinander gewirbelt, oder?
Aber wirklich, ja. Also ich lebe halt zu 90% von Reden vor vielen Menschen und genau das wird natürlich auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein. Also ich hatte meinen letzten Auftrag als Rednerin im März, 7. März und dann war Feierabend.
Und wie gehen Sie damit um?
Anfangs irritiert. Inzwischen sehr gelassen. Also ich mache Coachings ja auch. Da läuft ein bisschen was und ich habe angefangen zu malen vor ein paar Jahren. Da habe ich dieses Jahr endlich meine Homepage fertig gemacht, meine Malerinnen-Homepage und habe ganz viele Bilder verkauft. Also ich lebe im Augenblick eigentlich von den Bildern und nicht von dem anderen tun. Also eine Tür schließt sich, eine öffnet sich. Das ist schon witzig.
Aber Sie coachen schon weit und zwar online wahrscheinlich.
Online, ja. Also ich coache seit vielen Jahren schon per Zoom und jetzt läuft das prima, ja.
Was ist es, was die Leute zu Ihnen treibt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich unterscheide inzwischen auch zwischen Coaching und Beratung, weil ganz viele wollen einfach wissen, wie soll ich was machen. Also ich habe zum Beispiel Rednerkollegen, Kolleginnen, die noch besser auf der Bühne werden wollen. Da hatte ich heute gerade eine Berater, Exzellenzberatung nenne ich das, denen ich so meine Erfahrung weitergebe. Dann kommen viele Menschen so in der Lebensmitte. Das kann es doch noch nicht alles gewesen sein, da muss noch was anderes drin sein und dann gucken wir uns die Perspektiven an, gucken uns die Abers an, die alle im Kopf haben, aber ich kann doch nicht, aber ich muss doch und klopfen die ab, ob die stimmen oder ob sie nur in der Einbildung sind. Meistens sind sie nur eingebildet, Gott sei Dank, und dann erarbeiten wir Strategien, wie man die Veränderung angehen kann.
Warum stehen sich denn so viele Menschen selbst im Weg? Sie haben gesagt, da gibt es immer ganz viele Abers und geht doch nicht und ich muss.
Ich glaube, wir sind geprägt von unserer Gesellschaft. Die ist nun jetzt nicht so risikofreundlich. Mach doch einfach, ja, du kannst es. Sondern, boah, hast dir genau überlegt, was du tust und hast doch einen sicheren Job. Dass dieser sichere Job einen unglücklichen macht, das sehen die meisten anderen ja gar nicht. Wir reden ja auch nicht so viel darüber. Und es sind sicher Sachen aus der Kindheit, von wer bist du schon, was glaubst du, wer du bist, die werden gerade auf dich gewartet haben. Also ich in meiner Generation, ich bin 53er-Jahrgang, kenne all diese alten Sprüche. Spinn nicht so rum. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Und das hieß, halt einfach die Klappe und sei still.
Und wie nehmen Sie den Leuten die Ängste dann?
Wir gucken uns die an. Das ist wirklich faszinierend. Also ich glaube an die Kraft der Erkenntnis. Wenn man sich das anschaut und nachfragt, also zum Beispiel sagt jemand, ich weiß ja gar nicht, ob ich Kunden kriege. Und dann frage ich, wann könnten Sie es denn wissen? Ja, wenn ich mal eine Umfrage mache oder wenn ich es ausprobiere. Oder vielleicht überfordere ich mich ja dann, auch eine große Angst von vielen vor der Selbstständigkeit. Und dann machen wir eine Liste, woran merke ich, wenn ich mich überfordere. Meistens kann man da nicht mehr schlafen oder hat Kopfweh oder Rückenweh. Und dann machen wir eine Warnliste quasi, sodass der Mensch, wenn er dabei ist, sich zu überfordern, die Reißleine ziehen kann.
Wenn Sie so mit Menschen umgehen, die zu Ihnen kommen und Ihren Rat suchen oder Ihr Leben auch verändern wollen, was ist da Ihre oberste Maxime? Also was ist da Ihre Leitlinie im Kopf sozusagen, wie Sie vorgehen, so ein bisschen auch? Also
ja, es ist eine Menge natürlich. In einem Satz ist es Fragen statt Sagen. Das ist wirklich die Hauptmaxime. Halt lieber öfter mal die Klappe. Und ich weiß, am Anfang, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe zu coachen, da hatte ich immer ganz viele Ideen gleich und habe gesagt, Mensch, wollen Sie nicht und können Sie nicht? Und ich habe gelernt, das waren meine Ideen, aber nicht die meiner Klientinnen und Klienten. Und jetzt frage ich einfach immer weiter nach. Also jemand sagt, eigentlich würde ich mich gerne selbstständig machen. Ich sage, warum eigentlich? Und dann, ja, ich traue mich nicht, weil. Und dann frage ich einfach immer weiter, bis die Antwort in dem Kopf des anderen selbst entsteht. Und das ist für mich Coaching. Und manchmal überraschen mich die Klienten total. Ich hatte mal eine Frau, die ganz erschüttert war, die kam ins Coaching, weil ihr Mann sie betrogen hatte und sie hat ihm gesagt, hau ab und der ist abgehauen. Und dann saß sie allein zu Hause und dachte, Hilfe, das wollte ich doch gar nicht. Und die hat sich wirklich entpuppt als eine starke Frau, also eine kleine, adrette, zierliche, die dann sich entschieden hat, wirklich ihm zu sagen, er soll einfach wegbleiben. Und sie schafft es alleine. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte erwartet, die hätte so eine zittrige Stimme am Anfang, dass sie sagen wird, bitte, bitte, Liebling, komm wieder, ich verzeih dir. Mhm. Nix da.
Wo haben Sie erkannt, dass da jetzt ein anderer Weg eingeschlagen wird? Oder was ist da passiert?
Also? Sehe ich ganz oft an der Körpersprache. Mhm. Plötzlich richten die Menschen sich auf. Der Kopf geht nach oben. Der Blick geht so ganz klar nach vorne, so aus diesem Selbstzweifelblick raus in die Zukunft. Und mit einer ganz anderen Stimme reden die Menschen dann. Mhm. Und dann weißt du, jetzt ist die Entscheidung gefallen.
Mhm. Ich habe gelesen, Sie sagen so einen Satz, ich denke gern in Alternativen.
Ja.
Was bedeutet das genau?
Also ich denke gern in Alternativen heißt, ich glaube daran, dass wir unzählig viele Möglichkeiten haben. Und es ist nicht so, dass jede dieser Möglichkeiten uns gefällt, aber eigentlich hätten wir. Also wenn jemand sagt, berufliche Perspektive, ich bin unglücklich in der Abteilung, in der ich arbeite, dann male ich meistens eine Sonne, eine Art Sonne, ganz viele Speichen dran oder Sonnenstrahlen. Und wir schreiben erstmal alles auf, was möglich wäre. Also, das Erste ist immer, alles bleibt, wie es ist. Und wir sammeln erst und hinterher wird bewertet. Und das ist das Geheimnis dieser kleinen Übung. Dann, ich könnte im Unternehmen in eine andere Abteilung wechseln. Ich könnte in meiner jetzigen beruflichen Position in ein anderes Unternehmen wechseln. Ich könnte ganz was anderes machen. Nummer 8 ist bei mir immer reich heiraten. Das schreibe ich da immer hin.
Da warten wir immer noch drauf, oder?
Und dann lachen die meisten und sagen, nee, leider zu spät, ich habe schon jemanden. Aber es nimmt den Stress. Also immer wenn gelacht wird, nimmt Stress und sie kommen wieder auf Ideen. Und in der zweiten Runde bewertet die Klientin, der Klient, die einzelnen Möglichkeiten. Und manchmal gibt es echt Überraschungen. Eine Möglichkeit ist oft, ein Jahr ins Sabbatical zu gehen, also ein Ausstieg und gucken, was ich eigentlich will. Und das wird oft gewählt, weil das noch nicht klar ist. Aber man braucht Zeit, um so einen Plan zu machen.
Begleiten Sie die Leute dann auch zum Beispiel, wenn das gewünscht ist, ein Jahr lang?
Also die meisten kommen wirklich 2 Stunden und in 2 Stunden haben wir das geregelt. Mhm. Und sie gehen ihren Weg alleine weiter. Andere kommen vielleicht nach 2 Monaten wieder. Und manche möchten gerne ein Jahr begleitet werden.
Also wenn man so große Dinge vorhat, ist es vielleicht gut, denke ich. Aber wenn man zum Beispiel so kleine Veränderungen anstreben möchte, man tappt ja zum Beispiel oft in bestimmte Fallen. Man hat immer dieselben Verhaltensmuster, sucht die Schuld bei sich. Und dabei wäre es ganz einfach, mal die Perspektive zu wechseln und die ganze Situation anders zu betrachten. Aber da ist es doch wahnsinnig schwierig, finde ich zum Beispiel. Das kann man einmal machen und in der nächsten Situation ist es wieder weg. Wie schaffen Sie es, dass die Leute das irgendwie nachhaltig hinkriegen? Das ist doch das große Problem, oder?
Ja, ich glaube, das ist eben das Geheimnis des Coachings. Ich gebe Ihnen keinen Rat. Ich glaube, das passiert immer, wenn mir jemand sagt, es musst du halt so und so, machen. Also wenn mir jemand sagen würde, wie ich abnehme, ne, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist es so, aber wenn es nicht meine Lösung ist, tue ich es nicht. Wenn ich mit Erkenntnissen arbeite, also vielleicht ein Beispiel. Ich hatte eine Frau im Coaching, die hat so einen starken inneren Kritiker. Also sie fühlt sich immer klein und doof und in diesem Gespräch, was natürlich länger gedauert hat, kam irgendwann ein Punkt, als sie sagte, ich müsste meinem Kritiker mal eine rosa Brille aufsetzen. Und das finde ich so faszinierend. Die Menschen sind so klug, wenn sie Gelegenheit bekommen, nachzudenken und über sich selbst zu reden. Dann sage ich, wie könnte denn diese rosa Brille ausschauen? Und dann hat sie es geschildert, als hätte sie es immer schon gewusst. Und es ist so, die Menschen wissen eigentlich, was gut für sie wäre. Und sie sagte irgendwie, er soll gutmütig auf mich schauen, wohlwollend. Er darf mich warnen, wenn ich wirklich Bockmist baue. Er soll Empathie mit mir empfinden. Also sie sprach darüber, als wäre es ein anderer Mensch. Und als die Liste fertig war, war das Problem gelöst. Es war vorbei. Sie ist nach Hause gefahren und dieser Kritiker hat keine Macht mehr über sie. Natürlich gibt es immer Situationen, die kenne ich ja. Ich kann überhaupt nicht schreiben. Oh, wahrscheinlich wird alles ganz schrecklich. Aber das sind Sekundenbruchteile und nicht lebensbestimmend.
Sie haben auch schon länger geübt als die anderen.
Ja, aber ich hatte jetzt 4 Jahre kein Buch geschrieben. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich anfangs sehr schwer getan. Das war wie beim ersten. Eigentlich kann ich es gar nicht. Ich habe gar nichts zu sagen. Boah.
Obwohl Sie so oft die Erfahrung gemacht haben, dass es super gut funktioniert, weil Sie verkaufen ja sehr erfolgreich Ihre Bücher.
Ja, sind 34, sind fertig. Also ich habe es schon mal gemacht. Mhm. Und trotzdem war es wie beim ersten Mal.
Also man muss es aber doch ein bisschen verinnerlichen, denke ich, wenn man bei Ihnen war und sagt, ich habe zum Beispiel negative Denkmuster und ich bringe mich immer in so eine schwierige Situation selbst eigentlich, ohne dass die anderen, die denken vielleicht auch, was für eine tolle Frau oder was für ein toller Mann. Und ich selbst denke, ich bin klein und doof, ja. Mhm. Dieses Verinnerlichen, das finde ich schwer, ja.
Ja, manchmal geht es mit Provokation ganz gut. Also ich frage gerne, was haben Sie davon, dass Sie klein und doof sind? Und die Menschen wissen es. Die sagen, ja, dann kann ich keine Erwartungen enttäuschen oder sowas. Also es ist alles da, es ist alles in uns. Und deswegen liebe ich diese Arbeit so, dass wir nicht irgendwas antrainieren müssen, anders werden, als wir sind, sondern die besten Seiten in uns nutzen können. Und alle Ressourcen liegen in uns selbst drin. Und das finde ich, das bin ich so ein bisschen hebammenmäßig, was ja zu dem Coaching passt. Weil Sokrates, sag ich mal, war der erste Coach, der hat ja die Mäeutik beschrieben. Und seine Mama war Hebamme. Und er nannte das eben Hebammenkunst, die richtigen Fragen zu stellen. Und das, finde ich, passt ganz gut.
In Ihren Coachings kommen ja aber sicher auch Leute, das habe ich gelesen bei Ihnen zum Beispiel, dass in vielen, gerade großen Unternehmen, viele Mitarbeiter auf der Suche sind nach dem Sinn ihrer Arbeit, auch Führungskräfte. Ja. Wie können Sie solchen Menschen helfen dann? Also,
ja, also ich finde, es nimmt zu, die Sinnlosigkeit.
Stellen Sie fest?
Ja, absolut, seit Jahren, dass viele Mitarbeiter, gerade in großen Unternehmen, den Sinn nicht mehr erkennen, weil sie sagen, wofür machen wir das eigentlich? Und in 2 Jahren kommt ein neuer Vorstand und es wird wieder alles anders gemacht. Und dann geht es darum, für diesen Menschen speziell einen Sinn zu finden. Und ich sage mal, das kann ganz profan sein. Ich verdiene hier das Geld für das Leben, das ich führen möchte. Das ist auch Sinn. Auch Geld ist Sinn. Nur manchmal vergisst man das zwischendrin, weil man nur noch unzufrieden ist und nur noch rummault und alles ist schrecklich und der Chef ist ein Vollidiot. Also da rauszukommen aus dieser Stimmung, das ist meine Arbeit.
Aus dieser Falle.
Das ist eine echte Falle, ja. Oder es geht nicht mehr. Da muss ich weg, dann muss ich was anderes machen, weil ich es dort nicht mehr aushalte. Oder ich muss mal mit meinen Vorgesetzten reden und sagen, was mich stört. Das ist, finde ich, ganz häufig nicht der Fall. Also die wissen gar nicht, wie es mir geht. Und dann sage ich, der erste Schritt ist vielleicht, sagen Sie ihm doch mal, was Sie stört. Oder was Sie für eine Aufgabe sich wünschen oder was Sie langweilt oder was Sie nervt. Also damit geht es im Prinzip los. Und es kann sein, ich gehe da weg und mache ganz was anderes. Eine Möglichkeit ist noch, die ich in letzter Zeit, ja, über die ich viel nachdenke und sie für immer wichtiger halte. Ich glaube nicht, dass jeder seine Berufung finden kann im Beruf. Ich weiß, alle Kolleginnen und Kollegen von mir laufen rum und sagen, sie müssen ihre Berufung finden. Und ich denke, es kann sich ja nicht jeder als Coach und Trainer selbstständig machen, mal unter uns. Und ich denke mir, dass Erfüllung auch außerhalb der Arbeit gefunden werden kann. Vielleicht habe ich eine Arbeit, mit der ich einfach meinen Lebensunterhalt verdiene. Und Erfüllung kann ganz was anderes sein, mich um meine Enkelkinder zu kümmern, überhaupt Kinder zu haben und Zeit für sie zu haben, mich im Ehrenamt zu engagieren. Ich habe neulich im Fernsehen einen Film über Kleingärten gesehen. Und da, die waren erfüllt in ihren kleinen Parzellen, haben da ihre Dings aufgestellt, Gartenzwerge. Ja, ihre Gartenzwerge und haben da einen kleinen Pool eingerichtet und gerade schön was. Und ich denke, wir sind so manchmal ein bisschen hochnäsig gegenüber dem kleinen Glück. Und ich plädiere mehr und mehr auch das kleine Glück sich anzugucken.
Wenn du dein Schicksal nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung.
Ja, das ist ein schönes Zitat von Amy Tan, einer amerikanischen Schriftstellerin. Und mit dem arbeite ich sehr viel, mit diesem Spruch. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist eine Frau, die jeden Morgen an einem schlecht gelaunten Pförtner vorbei muss. Und dann haben wir überlegt, was sie tun könnte. Wir kamen drauf, sie könnte an ihm vorbeitanzen. Dann guckt er nicht mehr so böse. Und sie hat es nicht geschafft, hat sie mir dann geschrieben. Das kann ich nicht. Und sie schrieb den schönen Satz, ich brauche das heute auch gar nicht mehr, weil ich gehe vorbei und denke, ich könnte auch anders. Und damit ist dieser Satz so schön erklärt. Wenn du dein Schicksal nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung. Also wir haben ja ganz viele Menschen, die so jammern. Und dann sage ich, ja, dann suchen sie sich doch einen anderen Job. Nee, ich habe nur 5 Minuten mit dem Radl in die Firma. Sage ich, das müssen Sie entscheiden. Was ist wichtiger? 5 Minuten mit dem Radl in die Firma oder ein anderer Job? Und dann relativieren sich Dinge. Und ich liebe dieses Wort relativieren. Ärger kann sich relativieren. Enttäuschung kann sich relativieren. Kann auch sein, dass ich da nicht rauskomme und sage, nee, jetzt muss hier Tabula Rasa gemacht werden. Aber es muss nicht. Und das finde ich klasse. Wir kennen ja, wahrscheinlich Sie kennen auch, die Hörerinnen kennen diesen Spruch, love it, change it or leave it. Und das ist amerikanisch und man denkt, das ist so banal, aber es ist richtig. Ich fange immer bei leave it an. Wenn du irgendwo nicht mehr sein willst, geh. Such dir was anderes. Wenn du nicht gehen willst, dann versuche etwas zu verändern. Und wenn du nichts verändern willst, dann nimm es an. Man könnte auch ein bisschen salopp sagen, dann halt die Klappe.
Und ändere eben deine Haltung dazu.
Ja,
Mach dann das Beste für dich daraus.
Ich will nichts anderes tun. Es gibt offensichtlich nichts Attraktiveres als das. Dann nehme ich es an.
Sie haben es ja vorhin gesagt, ein Großteil Ihrer Arbeit, das sind die Auftritte auf der Bühne. Und wer Sie da schon mal erlebt hat, Sie sind ja eine, darf ich sagen, kleine Frau eigentlich. Aber Sie füllen Hallen mit 15.000 Leuten. Ja. Und wenn man will, kann man sich auf YouTube angucken.
Ja.
Das ist da also wirklich Wahnsinn, was Sie für eine Ausstrahlung haben. Sie haben die Leute im Griff. Wie machen Sie das?
Na gut, auch einerseits habe ich die kleine Statur mit Volumen ausgeglichen. Also ich werde nicht so schnell übersehen.
Sie sind ein Schwergewicht unter den Coaches.
Kann man so sagen.
Sagen Sie selber über sich.
Ja, kann man sagen. Stehe ich auch dazu. Ja. Wenn ich es anders wollte, würde ich es anders machen. Ich habe neulich mit einem Kollegen in einem Podcast darüber gesprochen und gesagt, was ist es, dass du das schaffst, diese Resonanz herzustellen? Und das kann ich offensichtlich. Und dann ist mir ein Wort eingefallen. Und das heißt Liebe. Ich liebe diese Menschen, die da vor mir sitzen. Ich liebe die Bühne. Ich liebe meine Arbeit. Gott sei Dank, mit 67 Jahren kann ich sagen, ich liebe mich. Und ich bin da, wo ich sein will. Mit den Menschen, mit denen ich zusammen sein will. Und das spüren die Menschen offensichtlich. Und ganz spannend, da in dieser Lanxess-Arena, in der Köln-Arena,
da waren diese 15.000
Leute. Da waren 15.000, was schon eine Herausforderung ist.
Klar.
Konnte ich hinterher fast nicht zu meinem Stand, wir hatten auch einen Stand mit Büchern dort, von der Bühne bis zum Stand kommen, weil alle 10 Sekunden mich ein junger Mensch gebeten hat, ein Selfie zu machen und ob er mich mal in den Arm nehmen darf. Und da habe ich gemerkt, es ist angekommen. Und deswegen sind solche Auftritte für mich nicht anstrengend, weil ich bekomme genauso viel zurück, wie ich gebe. Es ist ein Energieaustausch. Und das ist es halt nicht, wenn du das eigentlich nicht willst, eigentlich Angst hast, manchmal auch eigentlich die Zuhörer unterschätzt oder nicht achtest, dann musst du da auf der Bühne Show machen, ne? Und Song und hochhupfen und weiß nicht was alles. Braucht's nicht. Also meistens stehe ich einfach da, gucke die Leute an und bin bei denen.
Ohne Lampenfieber?
Ohne, null. Früher am Anfang war's ganz schrecklich, Hintern gezittert, Bauch eingezogen, weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus, hat auch nichts gebracht, habe ich festgestellt. Und jetzt freue ich mich wie ein Schnitzel.
Sie haben das große Wort Liebe benutzt. Mhm. Ich liebe diese Menschen. Ist das, was am Ende sozusagen den Erfolg eines Trainers oder einer Trainerin ausmacht? Also diese Ausstrahlung, was ist es?
Also es gibt auch Trainerinnen, wo ich die Liebe nicht sehe, die trotzdem erfolgreich sind. Die bedienen was anderes. Es ist vielleicht, dass die Leute glauben, sie müssen noch was lernen oder sie können Wissen vermitteln. Und bei mir ist es tatsächlich dieses Menschenliebe, ja, dieses Gefühl, erstens, es ist eine unglaubliche Chance, auf eine solche Bühne gehen zu dürfen. Es ist eine unglaubliche Chance, dass mir Menschen zuhören. Also ich sehe das wirklich als ein Geschenk an. Hängt vielleicht irgendwie mit meiner frühkindlichen Erziehung zusammen.
Kommen wir noch dazu.
Und ich mag Menschen einfach. Also wenn man mich fragen würde, auf welche einsame Insel möchtest du in Urlaub? Schreiend weglaufen. Bitte nicht auf eine einsame Insel. Deswegen waren die letzten Monate auch zum Teil ganz schön anstrengend, weil diese selbstgewählte Isolation von mir dann auch, weil wenn ich schon nicht raus darf, dann bleibe ich auch zu Hause. Das war dann zwischendrin schon anstrengend.
Das ist schwer gefallen.
Ja, ja. Dann wirst du melancholisch irgendwann.
Was machen Sie dann? Malen, haben Sie ja gesagt.
Malen hilft, ja. Dann habe ich Gott sei Dank einen guten Freund, der mir auch in schwierigen Zeiten geholfen hat. Der ist Kinesiologe. Früher habe ich gedacht, was ist das? Ja, also das ist eine Coaching-Technik, sage ich jetzt mal auch, mit dem ich einfach reden konnte. Und dann habe ich viele so laue Bekanntschaften wieder aufgeweckt. Also ich war ja unglaublich viel unterwegs die letzten fast 20 Jahre. Und da verlieren sich manche Freundschaften. Weil wenn du dreimal nicht kommst zur Einladung, irgendwann wirst du nicht mehr eingeladen. Und ich habe tatsächlich mit ganz vielen Menschen telefoniert und jetzt in den letzten 1,5 Monaten mich zum Kaffeetrinken getroffen. Und das war sehr beglückend, muss ich sagen. Also die andere Seite des Lebens wieder zu aktivieren, die sehr gelitten hatte.
SWR 2 Zeitgenossen mit der Trainerin und Autorin Sabine Askodom. Wir haben gerade über den Drang, auf die Bühne zu gehen, gesprochen. Also Sie sind ja aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Ihre Eltern waren beide Lehrer und 3 große Brüder. Wie hat das Ihr späteres Leben geprägt?
Also ich habe gelernt, mich durchzusetzen gegen Männer, was mir sehr geholfen hat. Ich glaube, es war eine sehr strenge Erziehung. Das war Jahrgang 53, da hatten die Mütter noch das Buch gelesen, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, was wirklich faschistoid war. Und die Kinder wirklich getriezt wurden. Die mussten schreien, damit die Lunge sich stärkt. Mhm. Und sie mussten lernen, dass man warten muss, bis man was zu essen kriegt. Und das kannst du als 4 Wochen altes Baby nicht kapieren. Und ich habe in einem Gespräch mit dem Kollegen irgendwie rausgefunden, dass ich melancholische Menschen gerne mag. Also die auch so eine innere Traurigkeit in sich spüren. Und ich kenne diese innere Traurigkeit. Und dann ist die Bühne für mich die Therapie. Und dann sagte der Kollege, ja, da hört dir endlich jemand zu. Und vielleicht ist das so, dass ich so geprägt war, mir hört keiner zu. Ich kann ja schreien, so viel ich will. Es kommt niemand. Und jetzt erlebe ich auf der Bühne jedes Mal das Gegenprogramm. Ich rede und es kommt jemand und sie hören mir zu und hinterher applaudieren sie auch noch. Also vielleicht ist das Seelenstreicheln so ganz nebenbei, neben Geld verdienen und Spaß.
Und Sie haben geschrieben, Sie haben enormen Leistungsdruck als Kind erlebt.
Ja, also 2 Lehrer als Eltern, das ist Höchststrafe. Ich war mal in der Schweiz und da hat jemand gesagt, dann sind Sie ja ein Zalk. Ich sage, was ist denn ein Zalk? Ein sehr armes Lehrerkind.
Oh mein Gott, wie hat sich das geäußert?
Das fand ich lustig, besser als ein Alk. Also. Mein Vater hat jede schlechte Note als einen Angriff auf sich empfunden.
Oh.
Also wir machen das extra. Wir wollen ihn enttäuschen, wir wollen ihm wehtun. Und das ist natürlich furchtbar als Kind. Und jede schlechte Note war eine Beleidigung für ihn. Und er hat alles auf sich bezogen. Und das hat mir leider damals den Spaß am Lernen und der Schule sehr verleidet. Also ich war auch keine Superschülerin. In der Grundschule ja. Und ab der 5. Klasse, als der Druck immer stärker wurde, habe ich mich total verweigert. Habe ich nachmittags mich, also in meinem Jugendzimmer, in meinem rot-grün karierten Jugendzimmer zurückgezogen und habe statt Hausaufgaben zu machen irgendwie eine Flasche Cola und eine Tüte Chips gegessen und getrunken und habe mich getröstet. Und das war schade, weil ich glaube, es hätte... Gut, was soll ich lamentieren? Ich bin da, wo ich sein will.
Das sieht aus.
Das hätte vielleicht woanders hingeführt, sagen wir es mal so.
Aber Sie hatten ja mehrere verschiedene berufliche Optionen, würde ich mal. Also was, wenn man so gelesen hat, Sie waren mal Fußballschiedsrichterin, Sie hätten sich vorstellen können, in die Politik zu gehen.
Ja.
Aber Sie sind mit 19 nach München gegangen an die Journalistenschule. Warum?
Das war, ich weiß noch ganz genau, als dieser Brief kam, mit der Nachricht, dass ich angenommen worden bin, weil da war ja ein strenges Auswahlverfahren, 30 von 800, glaube ich, wurden nur genommen. Und ich erinnere mich, das war am Tag nach meiner Abiturfeier, rief mein Vater an, ich hatte bei einer Freundin übernachtet, der Brief wäre da aus München, ob er ihn öffnen soll. Und er hat ihn geöffnet und vorgelesen, sind Sie angenommen. Und ich erinnere mich, dass ich auf der Straße vor dem Haus von meiner Freundin hin und her getanzt bin, wie eine Bekloppte. Und ich wusste, das ist die Freiheit. War nicht einfach, als Dorfkind aus Niedersachsen in München mich durchzusetzen. Aber in dem Augenblick wusste ich, ich komme raus aus dieser Umgebung. Und das war klasse. Das war wirklich klasse.
Was hat Sie gereizt? Sie wollten schreiben?
Ja, ich wollte immer schon schreiben. Jetzt kann man sagen, ich habe schon als Schülerin gute Aufsätze geschrieben. Und auch so ein Eindruck. Mit 13 wurde mein erstes Gedicht in der Schaumburger Zeitung veröffentlicht. Und dann sah ich da mein Gedicht und meinen Namen darunter. Und das hat mich auch sehr geprägt. Und dann hatte ich ein Vorbild. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es gab im Stern, in der Zeitschrift Stern, eine Kolumnistin, die nannte sich Sibylle. Später habe ich erfahren, das war eine Münchner Verlegersfrau und Journalistin. Und die Sibylle im Stern war mein großes Vorbild. Die war rotzfrech, emanzipiert. Die hat geschrieben, was sie dachte. So wollte ich werden.
Aber Bundeskanzlerin wollten Sie auch mal werden, oder?
Ja, das nicht? Ich war ein Willi-Anhänger mit 16, 17, natürlich Willy Brandt. Ich wollte die erste Bundeskanzlerin Deutschlands werden, war sehr aktiv parteipolitisch.
In der SPD?
In der SPD,
ab
hier
16?
Auch in München. Ja, ab 16 eingestiegen und vor ein paar Jahren ausgestiegen.
Oh.
Nicht, weil ich nicht Bundeskanzlerin geworden bin, sondern weil ich dachte, ich will im Denken wieder frei sein. Ich habe mich so viel geschämt und habe gesagt, nee, das will ich nimmer.
Für Ihre Partei?
Ja, und schon lange. Und dann wollte ich Bundeskanzlerin, es hieß also SPD-Unterbezirksvorstand, im Bezirksausschuss, auf dem Weg in den Stadtrat. Ja, und dann merkte ich, mit 2 kleinen Kindern bringt mich das um. Das hat mich wirklich aus den Schuhen gehauen. Es ging nicht.
Sie haben zu viel gemacht.
Ich war voll berufstätig, 2 kleine Kinder, dann noch 3 bis 4 Abende in der Woche in der Politik. Und ich habe für mich entschieden, das ist nicht das Leben, das ich leben möchte. und habe von einem Tag auf den anderen alle Ämter abgegeben, bin zurückgetreten von allem, dachte natürlich, es wird alles zusammenbrechen ohne mich. Tat es komischerweise nicht. Nee, also es war alles gut, wie es geschehen ist. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, auch geprägt hat in meinem Leben. Alles ist gut. Und ich habe wirklich viel Mist in meinem Leben auch erlebt und vieles Trauriges. Aber im Nachhinein habe ich irgendwo einen Sinn drin gesehen. Mhm. Also ich habe was gelernt, ich habe mich verändert dadurch. Ich habe neue Chancen bekommen. Mhm. Ich hadere mit gar nichts.
Wir haben jetzt ein paar Stationen übersprungen. Sie sind nach der Journalistenschule sind Sie zu einer Münchner Boulevardzeitung, mhm. TZ, mhm. und haben da angefangen zu schreiben über alles Mögliche und sind dann auch in Eritrea gelandet. Ja. Wie kam es dazu?
Mein damaliger Freund war der ist immer noch Eritreer. Also er hat mich mit Eritrea bekannt gemacht sozusagen. Ich habe das vorher nie gehört gehabt. Und dann bekam ich über eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die Chance, als Journalistin nach Eritrea einzureisen. Und das war damals unmöglich im Prinzip.
Das war der Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea, Unabhängigkeitskrieg.
Ja. Und man kam gar nicht in diese Gebiete, mhm. auf normalem Wege. Und so bin ich nach Sudan, in den Sudan geflogen, nach Port Sudan, bin dann abgeholt worden von einem Jeep mit den Rebellen, mhm. wie das damals mhm. hieß, mit zwei anderen Frauen hier aus Deutschland zusammen. Und dann haben die uns nachts über die grüne Grenze gebracht in dieses Kriegsgebiet. Wow, und da habe ich dann halt mein Leben verändert, wirklich durch einen Luftangriff, den wir dort erlebt haben. Da hieß es ab ins Zelt, Finger in die Ohren stecken und den Mund weit aufmachen, damit das Trommelfell nicht platzt, wenn die Raketen runterkommen. Wo ich dachte, das ist meine geringste Sorge. Also ich habe wirklich Todesangst gehabt. Und ich habe nicht in der Sekunde beschlossen, mein Leben zu ändern. Das wird immer so euphorisch gesagt, euphemistisch. Dann habe ich mein Leben geändert. Aber im Nachhinein weiß ich, dass diese Situation mein Leben verändert hat. Ich bin nämlich heimgekommen, 8 Wochen später, und habe wirklich mein Leben verändert. Ich habe den Job gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht mehr das, was ich machen will. Da fehlte mir der Sinn. Ich habe ein Kind bekommen, was auch nicht so ganz einfach war, weil mein damaliger Mann wollte eigentlich keine Kinder. Dann habe ich ein Jahr lang als freie Journalistin arbeiten wollen. Ging gar nicht. Also ich habe dann schon viele harte Zeiten durchgemacht und dann habe ich die Chance meines Lebens bekommen. Weil ich arbeitslos war, habe ich eine ABM-Stelle bekommen und das war ein Buch zu schreiben. Mein erstes Buch, mhm. was ich geschrieben habe, beziehungsweise Interviews mit damals noch lebenden Zeitzeugen aus dem Widerstand gegen Hitler interviewen durfte. Und ohne die Arbeitslosigkeit und ohne die Kündigung hätte ich das nie gekriegt. Und so denke ich, so haben sich mhm. die Dinge ergeben in meinem Leben. Und dieses Jahr war mein Mutjahr. Ich habe gelernt, was wirklich Mut ist. Ich war so ein kleiner Schisser vorher. Und es war zauberhaft und es ist dann
also diese Widerstandskämpfer,
ja, die quasi waren so interviewt. Tolle Menschen. Mhm. Was für wunderbare Menschen. Mutig. Und die haben sich auch nicht so aufgespielt als die Widerständler, sondern die haben gesagt, ich konnte nicht anders. Und das fand ich so faszinierend, weil in meiner Familie hatte ich immer gehört, wir mussten da mitmarschieren, weil man konnte nicht anders. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das stimmt nicht. Es gibt eine Wahlmöglichkeit. Natürlich waren viele von denen in den KZs. Ihre Angehörigen sind gestorben. Schlimme Geschichten, aber mutmachende Geschichten. Ja.
Später sind Sie dann wieder zum Journalismus zurückgekehrt. Mhm. Bei Eltern haben Sie gearbeitet, dann bei der Freundin, bei Cosmopolitan. Da haben Sie das Karriereressort aufgebaut.
Jo.
Und mit 38 haben Sie beschlossen, jetzt schreibe ich ein Buch.
Ja.
Und es war auch, sagen wir mal, wieder so ein Buch, war Ihr eigenes Leben, hat es da eine Rolle gespielt?
Das hieß Balancing, Beruf und Privatleben, genau. Gleichgewicht. Und in dem Buch habe ich beschrieben, wie ich mein Leben verändert habe, dass ich aus der Politik raus bin. Mhm. Das war kurz danach offensichtlich. Und ich weiß, ich habe viel Energie, aber auch meine Energie ist begrenzt, habe ich da lernen müssen. Und das habe ich beschrieben und dann habe ich beschrieben für Männer und für Frauen, wie sie die Balance besser hinkriegen, was wir dafür tun können, was wir erkennen können. Und das war dann ein kleines Taschenbuch. Und ich sage immer, wichtig ist das erste Buch, mhm. nicht der Bestseller.
Okay.
Der kommt irgendwann vielleicht mal. Aber wenn du das erste nicht schreibst, kommst du auch nie zum Bestseller.
Und dann sind Sie noch eine Weile da geblieben und mhm. haben aber angefangen, Sie haben dann Anfragen bekommen, mhm. nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben, für Coachings und so weiter oder für Beratungen,
ja.
sagen wir mal so.
Vorträge.
Ja. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, irgendwann, aber Sie haben sich nicht gleich getraut, sich selbstständig Nein. zu machen. Erst mit 40.
Nein. Ja, mein... Nee, erst mit 46.
46.
Ich habe das viele Jahre parallel gemacht, mhm. Weil mein Mann hat nicht viel Geld verdient, 2 kleine Kinder. Also da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich genau diese Abers im Kopf gehabt, mhm. wie meine Klienten später. Und habe das parallel gemacht. Ich hatte eine 4-Tage-Woche bei der Cosmo. Mhm. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Da hatte ich dann einen Spieltag und den habe ich genutzt und habe dann nebenbei weiter Bücher geschrieben. Und jedes Buch hat mir neue Aufträge gebracht. Und so bin ich langsam in diese Redner- und Workshop- und Trainerszene reingerutscht. Und dann kam das Coaching dazu. Und dann endlich nach 7 Jahren war ich gewiss, ich schaffe es, ich werde überleben. Ich werde nicht in der Gosse landen und habe mich getraut.
Wenn Sie coachen oder wenn Sie Ihre Arbeit machen, Sie brauchen ja auch schon psychologisches Wissen. Mhm. Wie haben Sie sich das drauf geschafft?
Ich sehe heute im Nachhinein die Zeit bei der Zeitschrift Eltern war meine psychologische Ausbildung, weil ich habe so viele Interviews mit so unglaublich klugen Menschen führen dürfen. Also da habe ich sehr viel so, ich sag mal, Grundwissen gelernt. Mhm. Und dann habe ich es ausprobiert und habe ich gemerkt, ey, ich bin gar nicht so blöd. Offensichtlich ist das richtig, wie ich denke. Also sehr viel gelesen. Ich habe Interview mit Alice Miller gemacht damals. Das war damals die Erziehungsexpertin in Deutschland. Also ich habe auch wirklich ganz viel Impulse von guten Leuten gekriegt. Ja, und dann hatte ich das große Glück, mich in einen Diplompsychologen zu verlieben. Und der hat mir dann wirklich mein Rüstzeug gegeben, weil er sagte immer, das, was du machst, ist ja positive Psychologie. Und ich fragte, was ist positive Psychologie? Mhm. Hatte ich noch nie von gehört. Das war 2007, da war das noch nicht so bekannt wie heute. Und dann hat er mir quasi das gesamte wissenschaftliche Rüstzeug dazu geliefert. Mhm. Und es passte einfach. Und da habe ich gemerkt, also das, was ich spontan und, ja, wie soll ich mal sagen, vom Gefühl aus getan habe, ist offensichtlich das, was Menschen brauchen.
Sie haben gerade von Ihrem zweiten Mann schon gesprochen. Mhm. Ihren ersten Mann haben Sie verlassen, nachdem Sie sich selbstständig gemacht haben.
Finanziell auf sicheren Füßen stand, ja.
Weil es eben nicht mehr so funktioniert hat, denke ich, haben Sie ja auch gesagt oder geschrieben. Ja. Kann man alles schon nachlesen, wenn man möchte. Und sind also seither erfolgreich mit Ihrer Arbeit. Mhm. Ja. Sie kriegen sehr viel positive Rückmeldungen. Wie erben Sie sich? Man könnte ja leicht eine narzisstische Störung kriegen in dem Beruf.
Ich glaube, entweder man hat die oder man hat die nicht.
Okay.
Ich habe ja meinen guten Selbstzweifler. Ne? Ja,
haben Sie den?
Immer noch. Der sagt nur mal halblang. Ich glaube, mich erden die Rückmeldungen. Mhm. Und ich bin für die Menschen kein Guru, sondern die Rückmeldungen, die ich kriege, sind wie, du, meine beste Freundin, hast mir was gesagt, was mir geholfen hat. Mhm. Und ich denke, das erdet ganz schön.
SWR 2 Zeitgenossen mit der Trainerin und Autorin Sabine Askodom. Frau Askodom, einige Ihrer Bücher richten sich ja ganz gezielt an Frauen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also es war mir schon als 14-Jährige wichtig. Da war ich in so einer Mädchengruppe von der evangelischen Kirche. Mhm. Wir hatten eine tolle Diakonin, die mir imponiert hat. Und die war anders als der Pastor. Und da habe ich schon gemerkt, Mädels, wir sind anders irgendwie. Dann war ich als Gewerkschafterin natürlich bei den Gewerkschaftsfrauen aktiv. In der Partei versucht, die Frauen zu aktivieren. Ich habe jetzt neulich mal geschrieben, Männer, es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder ein Buch für Frauen schreibe. Mhm. Aber ich kenne Frauen besser. Die Beispiele aus der Frauenwelt. Ich fühle wie diese Frauen. Und dann sage ich, Männer, macht es euch selbst. Schreibt euch das Buch selber. Aber schreibt es euch. Ihr braucht das auch, ganz dringend.
Ja, wobei Männer auch was von ihren Büchern haben. Es gibt aber wirklich welche, die sich halt wirklich spezifisch an Frauen...
Also Gelassenheit, da brauchst du keinen Unterschied machen. Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, sind die Frauen nochmal anders.
Sie sagen, die Frauen sind sich selber die stärksten Feinde, weil sie ihre schlimmsten Kritikerinnen und Saboteurinnen sind.
Ja, ganz sicher, ja.
Was beobachten Sie da?
Weil sie wahnsinnig selbstkritisch sind. Wir haben leider ob es ein Gen ist oder eine Sozialisation, diesen Perfektionswahn, nicht nur den Perfektionswunsch, den finde ich prima. Perfektionswahn heißt, solange ich nicht perfekt bin, mache ich es nicht oder sage ich es nicht. Und das ist wie bei Rednerinnen und Rednern. Ich habe schon so grottenschlechte Reden von Männern gehört. Mhm. Und die gehen von der Bühne und in Bayern sagt man, die scheißen sie nichts. Es ist ihnen egal. Gehen runter und sind zufrieden, gucken sich um, freuen sich. Und eine Frau geht oft gar nicht erst auf die Bühne, wenn sie denkt, ich bin noch nicht gut genug. Diese Selbstkritik finde ich sympathisch auf der einen Seite. Ich wünschte mir manchen Menschen mehr davon. Mhm. Aber es behindert uns natürlich auch, weil wir die Chance gar nicht nutzen, die uns vielleicht gegeben würden. Ich höre immer wieder von Veranstaltern, wenn ich sage, jetzt habt ihr wieder nur eine Frau. Was soll denn das? Wir haben 3 angefragt. Sag ich, dann müsst ihr vielleicht 30 anfragen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, Frauen werden auch nicht so sichtbar als Rednerin. Und ich kenne tolle Frauen, die Rednerin sind. Mhm. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt ein Programm zu machen, Frauen auf die Bühne zu bringen. Mhm. Ganz aktiv. Ich denke, da bin ich jetzt so Queen Mom. Das muss ich jetzt machen. Das macht niemand sonst.
Ja, vielleicht gute Idee, weil Sie haben jetzt auch wieder ein neues Buch, das bald erscheint, im August, Ende August, glaube ich. Das heißt Queen of Fucking Everything. Was verbirgt sich hinter diesem wirklich provokanten Titel?
Auch wieder eine Geschichte. Mein zweiter Mann hat mir auf einer Reise in New York eine Schachtel geschenkt, so mit so Klebeblättern drin. Und da stand drauf Queen of Fucking Everything. Die habe ich heute noch, steht heute noch auf meinem Schreibtisch. Und ich war erst so ein bisschen beleidigt. Dachte, was soll jetzt das hier? Was denkst du von mir? Und dann hat er mir erklärt, dass das in Amerika ein bekannter Spruch ist. Und dieses Fucking ist nicht die doofe oder blöde oder sonst eine Frau, sondern es ist eine Verstärkung. Wie verdammt gut. Fucking good. Und dann konnte ich es annehmen. Und das hat mich begleitet. Er hat mich immer so bezeichnet und war stolz auf mich deswegen auch. Und hat mir erklärt, was es für ihn bedeutet. Ich sage, was ich denke. Ich tue, was ich machen möchte. Ich sage, was mich stört. Also ich bin nicht so smooth und immer so anschmiegsam. Und das fand er immer toll. Das hat ihm sehr gefallen.
Und das wünschen Sie sich auch von vielen anderen Frauen?
Das wünsche ich anderen Frauen. Mhm. Mir kann es egal sein. Ich wünsche es anderen Frauen, dass sie in diesen Status kommen. Dass sie über ihr Leben entscheiden. Dass sie sagen, was sie möchten und was sie nicht möchten. Dass sie sich wehren. Wir haben eine solche Frauenfeindlichkeit in vielen Bereichen. Mhm. Dass sie sich entscheiden. Oder dass sie sagen, ich will anschmiegsam und sanft sein. Aber es muss ihre Entscheidung sein, finde ich. Dann kann man glücklich sein.
Sie haben mal über sich geschrieben, ich war voll Mainstream. Und zwar in diesem neuen Buch, ich konnte schon reingucken, weil Sie Frauen in den 90er Jahren immer noch daraufhin gecoacht haben, Karriere, du musst die gläserne Decke durchstoßen. Und es hat nicht funktioniert.
Ja, das ist eine schwarze Phase meines Lebens. Nein, ich habe wirklich geglaubt, wir müssten in den 90er Jahren die Frauen hinpeitschen zu Führungsrollen. Jetzt haben wir sie doch studieren lassen und jetzt macht was draus. Mhm. Und wir haben wirklich schöne Geschichten in der Cosmo gehabt, aber die waren alle etwas überfordernd. Also jetzt musst du Karriere machen, dann musst du auch noch gut aussehen dabei und noch Kinder. Eine tolle Liebhaberin, aber Kinder natürlich auch.
Sportlich.
Und alles hinkriegen. Und wir haben, glaube ich, viele Frauen überfordert. Also wer damals gelitten hat unter mir, den bitte ich jetzt hier um Entschuldigung. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Heute bin ich sehr viel großzügiger, toleranter. Also ich habe früher gedacht, jede Frau muss arbeiten, muss für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und heute denke ich mir, mein Gott, wenn du einen Sponsor findest für ein anderes Leben, freu dich, genieße es. Immer wissend, dass es anders kommen kann. Also blauäugig sollten wir nicht sein.
Eigentlich besser, jede Frau hat eine gute Ausbildung.
Gute Ausbildung sowieso. Aber warum soll ich nicht, wenn ich einen Mann habe, der mich verwöhnt, warum soll ich mich nicht verwöhnen lassen? Hätte ich früher nie gesagt.
Sie haben heute mehr das Motto, Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung.
Yes.
Ist es richtig?
Ganz genau. Je mehr wir uns selbst akzeptieren, umso weniger Stress haben wir. Also diese Selbstoptimierung halte ich für wirklich gefährlich, ist ein großes Wort, aber stressend. Also wenn ich jede Schritt zähle, jede Kalorie zähle, Halbmarathon mindestens gelaufen sein muss, nur noch vegan leben darf, glaubend, ich finde es toll, wenn das macht, prima. Alles, was wir freiwillig machen, ist klasse. Aber wenn ich glaube, ich muss mich anpassen, dann erzeugt das Stress.
Wenn wir nochmal zurückgucken auf die Frauen, gerade in der Berufswelt, könnten Sie sich vorstellen, dass die Frauenquote letztendlich doch das Mittel wäre, der Wahl, um was zu verändern?
Ich glaube ja. Also ich bin hin und her gerissen, seit 40 Jahren gibt es das Thema ja. Ich glaube ja, weil mehr Frauen beweisen könnten und zeigen könnten, dass sie es können, die jetzt nicht die Chance kriegen. Und dieses Gequatsche von Männern, um uns das auszureden, nein, dann bist du ja eine Quotenfrau, wäre mir völlig wurscht, um ehrlich zu sein. Das sehen wir in der Politik. Mit welcher Selbstverständlichkeit haben wir heute Vorsitzende? Und das war ja bei der CDU ohne Quote. Aber es war eine gesellschaftliche Möglichkeit, dass das passieren konnte. Und da verändert sich eben was. Die Diskussion und die Beispiele, die wir haben. Wie war das? Kleine Jungs fragen ihre Mütter, Mama, dürfen auch Männer Bundeskanzlerin werden? Da sieht man, es dreht sich was. Unternehmen sollten die besten Menschen in den Job bringen, in dem sie am meisten leisten können. Und da muss es egal sein, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Und auf Frauen haben Sie darüber hinaus, über diese Frauengeschichten im Coaching, noch einen ganz anderen Blick. Sie sind nämlich sehr ehrenamtlich auch engagiert für Frauen in Eritrea, Witwen. Das kommt aus Ihrer Eritrea-Phase am Anfang, oder?
Genau, die Liebe zu Eritrea ist erhalten geblieben. Und da unterstütze ich Projekte in Eritrea, also zum Beispiel Witwen, dazu ja, zu ermächtigen, sich selbst ernähren zu können. Mhm. Also dann gibt es Computerkurse, Nähkurse, weil eine Witwe früher in Eritrea war verloren. Die musste dann in einer Familie mit durchgefüttert werden, schlimm genug. Oder ich mache Kinder- und Jugendprojekte, die ich unterstütze in Eritrea, und Frauenprojekte in Deutschland ganz genauso. Ich habe viele Jahre ehrenamtlich Frauenbeauftragte von Organisationen gecoacht. Das ist mir einfach wichtig, weil manche Menschen können sich das nicht leisten und mein Preis ist halt gestiegen auch in diesen Jahren. Mhm. Und da gebe ich gerne was zurück.
Ihr erster Mann war ja Eritreer. Haben Sie die Liebe zu Afrika daher auch, ja, ein bisschen so entdeckt?
Absolut, ja. Weil gerade die Eritreer sind so ein stolzes, würdevolles Volk. Also es gibt immer solche und solche in jedem Volk der Welt, aber in Eritrea habe ich mich total glücklich gefühlt, gut aufgehoben, ich hatte nie Angst. Und ich weiß, ich saß mal im Sahel, mitten in der Wüste auf so einem großen Findling und dachte, hier bin ich zu Hause. Also ich habe sogar so ein Zuhausegefühl gehabt. Und das haben mir übrigens viele Frauen, die mit Afrikanern verheiratet sind, erzählt, dass sie dieses Zuhausegefühl hatten. Hätte gern da gelebt, hat sich nicht ergeben. Wenn ich Ärztin gewesen wäre, vielleicht.
Ja. Man kann das auch nachlesen in Ihrem Buch, das eben bald erscheint, da haben Sie gesagt, Queen of Fucking Everything. Und darin sprechen Sie über grundsätzlich auch die großen Umbrüche in Ihrem Leben. Mhm. Und eigentlich kann man sagen, Ihr Leben hat Sie wirklich gelehrt, das, was Sie heute sind.
Ja, absolut. Also ich bin froh um diese Lektionen, die ich lernen musste, nicht immer freiwillig, weil es mir dadurch, glaube ich, auch leichter fällt zu verstehen, warum Menschen etwas nicht tun. Mhm. Wäre immer alles einfach gewesen, da würde ich vielleicht so Sprüche rauslassen. Ist doch ganz einfach, müssen Sie einfach nur. Auf die Idee käme ich nicht, weil ich weiß, wie es uns beuteln kann und welche Hindernisse es gibt und welche, ja, Verwerfungen es in jedem Leben gibt. Und das finde ich so faszinierend. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht nur schön und easy peasy, sondern das Leben heißt Auf und Ab und Verluste und Gewinne. Und Menschen verlieren und Hoffnung manchmal verlieren. Da habe ich gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren ziemliche Lektionen gekriegt.
Ja, Sie haben Ihren zweiten Mann, den vorhin erwähnten Psychologen Siegfried Brockert, an die Demenz verloren. Ja. Sie mussten ihn in ein Heim bringen. Mhm. Wie ist es Ihnen gegangen in dieser Zeit?
Ich dachte ja, als er endlich im Heim war, jetzt wird es mir besser gehen. Und das war das Gegenteil war der Fall. Also da kam dann der ganze Schmerz und das ganze Elend. Also 5 Jahre lang immer auch Sorge um ihn gehabt und dann war er endlich in sicherer Umgebung und dann konnte ich zusammenbrechen.
Vorher muss man auch funktionieren.
Ja, ich musste funktionieren. Und dann ging es mir letztes Jahr richtig übel, richtig schlecht. So, ich hatte mein Ziel verloren, mein großes Warum, von dem wir jetzt immer reden, weil ich wollte mit Siegfried alt glücklich werden oder glücklich alt werden. Und plötzlich war das weg. Und dann habe ich gedacht, wozu mache ich das ja eigentlich alles? Natürlich habe ich Enkelkinder und Kinder, aber das reichte nicht. Und ich habe Monate gebraucht, um mich zu derrappeln.
Sie haben sich auch Hilfe geholt?
Ja, ich bin selbst zum Coach, habe diesen alten Freund, den Kinesiologen, besucht und gebraucht. Und der hat mir geholfen, mich wiederzufinden. Ich glaube, ich hatte mich verloren. In dieser Symbiose mit der Krankheit natürlich immer nur Rücksicht genommen, immer nur geguckt, dass es uns gut geht, dass wir es hinkriegen. Und plötzlich war ich da ganz alleine und hatte so ein bisschen Selbstfürsorge verlernt. Und dann ging es erstmal so richtig tief in den Krater und bin dann wieder rausgekrabbelt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es hinter mir. Ja.
Und haben Sie sozusagen für sich wieder den Lebenssinn gefunden? Was ist der?
Ja, oder? Ja, und das ist manchmal so einfach, wenn man es weiß, wenn man drauf kommt. Ich möchte wieder glücklich sein. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte Spaß haben, Freude haben, lachen, Nähe spüren. Und ich glaube da nochmal dran, dass das nochmal passieren kann.
Sie sind jetzt 67, Sie haben es eingangs gesagt. Wie lange können Sie sich vorstellen, noch zu arbeiten?
Oh, das kann man vorstellen, bis ich von der Bühne falle.
Okay.
Das Ziel ist, dass ich nicht mehr so viel arbeiten muss. Mhm. Also meine Kinder sind ja mit im Unternehmen. Mein Sohn ist ein begnadeter Coach, macht jetzt schon sehr viel. Ich glaube, der hat jetzt die letzten Monate mehr verdient als ich. Mhm. So soll es auch sein, finde ich. Und Ziel ist, dass ich nur noch aus Spaß das dann mache. Also so als, oh ja, ich gehe mal wieder auf die Bühne. Das wird noch lange möglichst oft sein, glaube ich. Es ist ja kein Zwang und es ist keine Pein, sondern es ist Erfüllung.
Der Vorteil ist ja auch in Ihrem Beruf, mit dem Alter wird man weiser.
Ja.
Gibt es zum Schluss vielleicht einen Satz, den Sie uns mit den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
Spontan fällt mir ein, jedes Jahr, dass wir älter werden, vergoldet uns.